Gnade und Friede möge euch in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus Christus immer reichlicher zuteil werden. Wir wollen heute Morgen auf ein Wort hören aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 11, die Verse 5 bis 13. Lukas 11, die Verse 5 bis 13. Und da lesen wir wie folgt. Und er sprach zu ihnen: Wenn jemand unter euch einen Freund hat und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm: Lieber Freund, leih mir drei Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drinnen würde antworten und sprechen: Mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn der ihn um ein Brot bittet, dafür einen Stein biete? Oder wenn er um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Wir wollen uns heute Morgen mit diesem Gleichnis von unserem Herrn Jesus Christus beschäftigen. Und wenn man über diesem Gleichnis eine Überschrift setzen wollte, so könnte man es auch eine Aufforderung zum Gebet nennen. Denn unser Herr Jesus Christus zeigte seinen Jüngern, dass Vater Unser als Vorbild eines Gebets, nach welchem alles Wesentliche von Gott erbeten werden soll, welches in den ersten vier Versen vor unserem Predigttext steht. Und nach dieser Belehrung versicherte er ihnen die Erhörung ihres Gebets. Und daher wollen wir uns heute Morgen dieses Gleichnis von unserem Herrn über die Aufforderung zu einem inständigen, ja zu einem anhaltenden Gebet genauer betrachten. Wie wir ja alle wissen, ist der Mensch als höchstes Lebewesen der Schöpfung zum Bilde Gottes, also das heißt zur Gemeinschaft mit ihm, geschaffen worden. Dabei ist das Entscheidende, dass wir, die wir wiedergeboren sind und dadurch den Heiligen Geist empfangen haben, erst in diesem Zustand mit Gott überhaupt reden können. Denn ursprünglich hatte der Mensch diese Gabe von Natur aus, wie wir in 1. Mose 3 lesen können. Doch mit dem Sündenfall und der Vertreibung aus dem Paradies hat der Mensch diese Gabe verloren. Und so ist es auch heute für uns, bringen wir unsere Gebete nicht aus uns selbst hervor, sondern aus Antrieb des Heiligen Geistes, der in uns Wohnung genommen hat, wie es auch der Apostel Paulus so schön in Römer 8 formuliert. Diese Aussagen machen uns doch deutlich, dass rechtes Gebet von uns nicht eine natürliche Leistung, sondern eine geistliche Äußerung von uns in der Lebensgemeinschaft mit unserem Herrn ist. Denn Gott ist ein redender Gott. Er ist in drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, die miteinander kommunizieren. Und wie wir alle wissen, hat Gott sich ja in seinem Wort uns bekannt gemacht, nämlich in seinem lieben Sohn Jesus Christus. Wenn wir ihn im Namen Jesu also anrufen, dann dürfen wir wissen, unser Gebet oder unsere Gebete stoßen nicht ins Leere. Doch dazu gehört etwas ganz unabdingbar, nämlich in welcher Gesinnung man zu Gott betet. Und auch hier hat leider die menschliche Sünde ihre Wirkung hinterlassen. Nämlich darin, dass ein Mensch oft sein Gebet als ein Werk versteht, also eine religiöse Leistung, mit der er Gott gefallen möchte. Und auch wir sind leider nicht von der Versuchung frei, so oft zu denken, etwa wenn wir uns zum Beispiel sagen, Gott antwortet doch nur, wenn ich bete. Oder mit anderen Worten, mein Gebet ist die Bedingung dafür, dass ich Gottes Wirken in meinem Leben erlebe. Und von daher wollen wir doch heute Morgen mal genauer betrachten, was unser Herr Jesus Christus eigentlich genau nun zum Gebet sagt. Denn unser Herr selbst hatte, wie es ja auch Lukas uns in seinem Evangelium berichtet, zuvor zu Gott gebetet und vermutlich hatten die Jünger ihn dabei gehört und wollten nun von ihm Anweisung haben, wie sie beten könnten. Und dabei verweist unser Herr mit seiner Antwort auf die Güte und Freundlichkeit Gottes. Und die Güte Gottes beschreibt unser Herr mit zwei Bildern, wie man sie aus auch unserem Alltagsleben kennt. Das des Freundes und das des Vaters. Beide Bilder zeigen, dass zwischen dem Bittenden und dem mit der Bitte Angeredeten eine positive und persönliche Beziehung besteht. So versteht sich unser Gott und möchte, dass wir ihn ebenfalls so erkennen. Wir erkennen die Güte Gottes ganz wesentlich und grundlegend eben in seinem Sohn Jesus Christus, wie es auch Paulus in Römer 5 sagt. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das bedeutet nichts anderes, als dass Gott sich selber mit uns in seinem lieben Sohn versöhnt hat. Die wesentliche Kernbotschaft des Evangeliums. Wir dürfen wissen, dass wir in Jesus Christus seine Kinder sind. In ihm haben wir die Vergebung der Sünden, die vollkommene Gerechtigkeit, das ewige Leben und alles, was bis dahin dazugehört. Denn wie wir wissen, hat er uns mit seinem Blut von der Sünde Lohn am Kreuz freigekauft und damit aus dem ewigen Verderben in der Hölle bewahrt. Und so dürfen wir in der lebendigen Hoffnung doch und Erwartung auf das ewige Leben, was noch vor uns liegt, also die Gemeinschaft mit Gott, unserem Herrn Jesus Christus, in unserem Leben hier auf Erden bestreiten. Und obwohl wir Gott selbst nicht sehen, wissen wir, dass er wirklich da ist, ja uns oft viel näher ist, als wir oft denken in manchen Trübsalen. Er nimmt immer Anteil an dem, was wir tun und erleben. Auch heute Morgen, bei dir und bei mir. Aber es ist auch nicht immer so, als wenn es immer alles gut ginge in unserem Leben. Auch nicht so, dass in dieser Welt nichts Böses geschehen könnte, wie es ja leider tagtäglich um uns herum passiert. Nein, er lässt es zu, dass Menschen Böses tun und dass auch Böses in dieser Welt geschieht, dass eben Menschen nicht unmittelbar auch zu verantworten haben. Doch bei all dem dürfen wir doch wissen, dass wir unter der Gnade Gottes in Christus Jesus stehen. Gott ist nicht zornig auf uns, sondern sieht uns um Christi willen an als sein Kind. Unser Herr möchte doch an dieser Stelle hier deutlich machen, dass Gott bei aller Zwiespaltigkeit in dieser gefallenen Welt, er ein gütiger Gott ist, wie ein Freund, oder noch besser, wie ein Vater. Bleiben wir doch mal zunächst bei dem Bild des Freundes. In unserem Gleichnis malt diese lebendig hier ein kleines Dorf, ein kleines morgenländisches Dorf auf. Es gibt dort keine Kaufläden, sondern die Hausfrau backt vor Sonnenaufgang den Tagesbedarf für die Familie. Die Bewirtung eines Gastes war und ist im Morgenland eine unbedingte Ehrensache. Und die Bitte um 3 Brote ist für die beabsichtigte Abendmahlzeit eines Gastes auch somit nötig. Aus der Antwort des gebetenen Freundes, der den Bittenden, wie wir ja hoffentlich gemerkt haben, hier gar nicht anredet, ist der Ärger des gestörten Freundes spürbar. Das Öffnen der schon geschlossenen Tür ist wegen des Balkens und Riegels, den man damals hatte, nicht so wie heute modern mit elektronischen Türöffnern und so weiter, umständlich und mühsam und verursachte da auch dementsprechend ein lautes Geräusch. Wir können ja an ein Haus denken, das aus einem Raum besteht, in dem der erhöhte Teil des Raumes lag und die ganze Familie dort zur Ruhe lag. Und so würden sie alle gestört, wenn der Vater aufstünde, um den Riegel an der Tür zu öffnen. Doch angesichts der morgenländischen Pflicht der Gastfreundschaft konnte sich ein Bittender nicht leicht beruhigen in dieser hier dargestellten Situation. Eine Ablehnung der Bitte wäre also undenkbar. Die keinerlei Scheu zeigende Zudringlichkeit des Bittenden hier in diesem Gleichnis wird schließlich auch Erfolg haben. Denn dieses anhaltende Bitte des Freundes muss den Gebetenden auf die Dauer doch beschwerlicher werden als die Mühe des Aufstehens. Der im Schlaf gestörte Freund zögerte dann nicht, nachdem er sich einmal erhoben hatte, die Bitte des in Verlegenheit geratenen Nachbarn zu erfüllen. Er gibt ihm nicht nur die erbetene Leihgabe, sondern, wie wir gehört haben, noch viel mehr, so viel er benötigte. Unser Herr hat doch hier ganz klar vor Augen, dass der Freund im Bett durchaus auch unwillig sein kann, auf die Bitte zu hören. Es wäre also mit allerlei Umständen verbunden, der Bitte des Nachbarn zu entsprechen. Und trotzdem würde er es tun, gewiss deswegen, weil es der Nachbar ist, mit dem er doch befreundet ist. Und selbst wenn das nicht so wäre, so würde er dem bittenden Freund was geben, damit er wieder seine Ruhe haben könne. Mit anderen Worten, der Nachbar bekommt, was er erbittet. Nun, was sagt unser Herr an dieser Stelle doch hier ganz klar aus? Nun, dass ein solch beharrliches Bitten letztendlich zum Ziel gelangt. Noch deutlicher wird Jesu Verweis auf die Güte Gottes mit dem Bild des Vaters in diesem Gleichnis. Gewiss, die Vaterbilder in der heutigen Zeit und Welt, die jungen Menschen heute oft haben, sind nicht immer von Güte und Freundlichkeit geprägt. Und somit ist das Vaterbild heute in der Gesellschaft oft negativ besetzt. Das Vaterbild aber, welches unser Herr hier im Gleichnis zeichnet, ist ein ganz anderes. Er macht hier deutlich, dass Gott, der Vater, gute Gaben gibt. Er kann nichts Böses tun und auch nichts geben, was dem, der ihn bittet, schadet. Mit dieser Auskunft möchte unser Herr Jesus das Vertrauen doch in Gott alleine begründen. Seine Kinder, und das sind auch wir, ihr Lieben, heute Morgen, wie wir hier sitzen, sollen erkennen, dass Gott es immer mit uns gut meint Wir sehen also, wie wesentlich es für das Gebet ist, dass wir Gott erstmal recht erkennen, denn nur so wird unser Gebet vor Gott gerecht sein auch. Es ist nicht so, dass wir uns dabei auf einen bestimmten Stand der Heiligung erst hieven müssten, um beim Beten erhört zu werden, wie so manch einer vielleicht denkt. Es kann auch nicht darum gehen, dass wir bei Gott etwas vorweisen müssten, damit er uns hört. Im Gegenteil, es ist genau das Gegenteil. Wenn wir bitten, so sind wir wie Bettler. Wir haben nichts und vermögen nichts. Wir sind darauf angewiesen, dass Gott auf unsere Bitten aus Gnade antwortet. Zusammengefasst, unser Herr Jesus Christus ermutigt mir mit seinem Gleichnis uns, doch Gott um seiner Güte willen anzurufen. Und wenn er das tut, dann ergibt sich doch folglich daraus nichts anderes als eine Aufforderung zum Gebet. Wie es unser Herr in den Versen 9 und 10 sagt, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Ihr Lieben, das ist nicht nur eine Aufforderung zum Gebet an dieser Stelle, sondern auch eine große Zusage für uns. Nun mag vielleicht trotzdem der ein oder andere denken, da sieht man doch, dass man beten muss, um etwas zu empfangen. Doch mit solchen Worten wird unter der Hand das Gebet zu einem Soll, was man erfüllen muss. Und dann kann es nicht mehr das freie Gebet sein, das ganz auf Gott selbst gerichtet ist, sondern es ist ein berechnendes Gebet, bei dem der Beter auf sich selber schaut, bei dem er Genugtuung empfindet an seinem Gebet und nicht daran, dass Gott ein gnädiger Gott ist. Somit wird das Gebet instrumentalisiert und meint, nun müsse Gott doch antworten. Man habe doch die Bedingungen erfüllt vor ihm. Aber ihr Lieben, diese Gesinnung ist vielleicht bei aller vordergründigen Frömmigkeit, die man hat, völlig falsch. Gott gibt seine Gaben nicht, weil wir ihn darum gebeten haben, sondern weil Gott ein freundlicher Gott ist, der gerne gute Gaben gibt und sich freut, wenn wir diese Gaben bei ihm alleine suchen. Und oft ist es dann Trägheit, in der wir es versäumen, etwas bei Gott zu erbitten, und unser Gebetsleben beschränkt sich auf ein Minimum. Sei es in der stillen Zeit zu Hause, sei es in den Gebetsgemeinschaften hier in der Gemeinde. Und ich hoffe doch sehr, dass jeder von euch heute Morgen doch schon vor dem Gottesdienst zu Hause gebetet hat. Denn das Gebet, also das Reden mit unserem Herrn, ist so wichtig und ein wunderbares Vorrecht für uns, dass wir vor dem Herrn treten dürfen. Das können die ungläubigen Menschen nicht. Dazu erzählte ein früherer Mitarbeiter Friedrich von Bodelschwings folgendes Erlebnis. Der chirurgische Chefarzt von Bethel musste Bodelschwing in einem Fall bedauernd mitteilen, dass ein Patient nicht mehr zu retten sei. Da platzte Bodelschwing mit der Frage an den Professor heraus: Haben Sie schon gebetet um seine Rettung? Der Professor und sein Assistent lächelten diskret. Bodelschwing übersah das und sagte nur: Also nein. Gut, dann will ich jetzt einmal die Sache mit Gott bereden. Wohl eine Stunde lang lag er in seinem Zimmer auf den Knien und betete. Danach ging er wieder in das Krankenzimmer jenes Patienten. Hier empfing ihn die pflegende Schwester mit folgenden Worten: Herr Pastor, Seit einer halben Stunde geht es dem Kranken plötzlich besser. Nach einigen Wochen war der Kranke genesen und der Professor ging zu Bodelsping und sagte: Ich werde nicht wieder lächeln, wenn Sie zum Beten auffordern. Und da, ihr Lieben, kommen wir an einen Punkt, der mich immer wieder sehr traurig macht. Wenn ich sehe, wie wenig zu unseren Gebetsstunden kommen, dann frage ich mich immer wieder, woran liegt das? Spurgeon sagte einmal, dass man an der Anzahl der betenden Geschwister in den Gebetsstunden erkennt, den geistlichen Zustand der Gemeinde. Und wenn ich das hier auf unsere Gemeinde beziehe, so ergibt sich doch ein düsteres Bild. Und über diesen geistlichen Zustand unserer Gemeinde beschäftigen wir uns zurzeit ja schon sehr lange innerhalb der Ältestenschaft, beten auch viel dafür. Und mittlerweile auch in den Brüderstunden beschäftigen wir uns damit, auch mit der verbundenen Frage, inwieweit sind wir eine biblische Gemeinde noch? Beim letzten Brüderabend kamen wir an den Punkt Gebet, der in unserer Gemeindeordnung steht. Auch die anwesenden Brüder in der Brüderstunde stellten dabei fest, dass es bei unseren Gebetsversammlungen an Geschwistern mangelt. Und ich will es nochmal wiederholen, was in unserer Gemeindeordnung zu diesem Punkt steht, damit ihr es alle nochmal hört. Da steht zunächst, das einsame und gemeinsame Gebet ist Gottes Wort, ein umfassendes Element des Gemeindelebens. Dann, in den gemeinsamen Gebetsversammlungen werden die Anliegen der Gemeinde vor Gott ausgesprochen, für empfangene Gebetserhörungen gedankt und Gott für sein Wesen, seine Wohltaten und seine Verheißungen gelobt. Doch warum sind so wenig da? Versteht mich bitte jetzt an dieser Stelle nicht gesetzlich. Ich kann es einfach nicht verstehen, dass man es nicht auf dem Herzen haben kann, mit seinem Herrn ständig durch Gebet in Verbindung zu bleiben, ihm zu danken für alle empfangenen Gnaden und Wohltaten. Und ferner, wie will man denn wissen, welche Nöte und Sorgen die Gemeinde hat oder die einzelnen Geschwister in der Gemeinde, sodass man diese mit im eigenen Gebet zu Hause in der Fürbitte vor dem Herrn bringen kann, wenn ich nicht dabei bin in den Gebetsgemeinschaften? Wenn wir hier, ihr Lieben, nicht einige treue Beter hätten, so ist es meine persönliche Überzeugung, würde diese Gemeinde nicht mehr bestehen. Das sage ich mit Rückblick auf die vergangenen Jahre, wo es immer wieder engste Nöte für die Gemeinde gab. Ich möchte an euch appellieren, das doch mal im Herzen vor dem Herrn zu bewegen, wie wichtig das gemeinsame Gebet in der Gemeinde ist. Wir haben im Monat die Sonntage vor Jahren eingeführt, vor dem Gottesdienst zu beten. Wir haben einmal im Monat einen Freitagabend, wo wir Gebetsstunde haben. Und den Sonntag haben wir eingeführt für die Geschwister, denen es nicht möglich ist, an einem Freitagabend hier hinzukommen, aus welchen Gründen auch immer. Ja, sollte es denn da nicht möglich sein, mal sonntags zum Beten zu kommen, eine halbe Stunde früher? Wenigstens einmal im Monat? Überlegt, bewegt das mal in euren Herzen, ihr Lieben. Und wenn jemand jetzt meint, er kann nicht laut beten, so kann er doch für die Anliegen, die er hört, in der Stille mitbeten. Und auch dürfen die Schwestern in der Gebetsgemeinschaft laut oder still mitbeten. Ich sage das, weil ich einmal hier die Aussage hörte, dass es verboten wäre, dass Schwestern dort nicht beten dürfen. Das stimmt aber nicht. Deswegen haben wir es ja extra gemacht, vor dem Gottesdienst. Und etwas Wichtiges, ihr Lieben, es darf nicht so sein bei uns, dass wir erst dann zu Gott beten, wenn wir eine bestimmte Not haben und Gott dann erst bitten, uns zu helfen. Denn dann besteht die Gefahr für den Einzelnen, dass ihm der Gedanke in den Kopf schießt, du kannst ja Gott nicht darum bitten, weil du ja auch sonst so wenig betest. Wenn es so praktiziert wird, versäumen wir Gottes Gaben dadurch, dass wir ihn nicht im Gebet suchen. Und sollte es jemand so bisher praktiziert haben, so sei ihm gesagt. Folgendes aus dem Gleichnis des verlorenen Sohnes. Denn als der verlorene Sohn im Gleichnis zu seinem Vater zurückkehrte und ihn ansprach, da hatte er weder ein bewährtes, positives Verhältnis noch eine stabile, kommunikative Beziehung zu seinem Vater. Er kam als Sünder und als Bettler und empfing doch die größten Gaben, eben weil sein Vater ein gütiger Vater war, der sich sehr darüber freute, dass sein Sohn wieder zu ihm zurückkehrte. Machen wir also die Erhörung unserer Gebete nicht davon abhängig, wie viel wir zuvor bei Gott an Beziehungspflege, an Gebet und Hingabe investiert haben. Jederzeit können wir das ändern und verbessern und darüber Buße tun über das, was wir versäumt haben. Ihr Lieben, gerade in dieser Zeit ist das Gebet so wichtig. Der Zusammenhalt innerhalb der Gemeinde bei allen äußerlichen Anfeindungen und antichristlichen Stimmungen in unserem Land. Ich kann nur an eure Herzen appellieren, das mal wirklich vor dem Herrn zu bewegen und dass jeder sich bei sich selbst mal prüft, wie es da um ihn bestellt ist. Sicherlich ist es für uns immer wieder in unserem Leben ein schmerzliches Problem, wenn wir die Güte Gottes mit unseren Vorstellungen von dem, was denn gut für uns sei, nicht im Einklang bringen können. Zweifellos möchte ein jeder von uns, dass es ihm gut geht, dass man gesund ist, dass die Ehe funktioniert oder dass man einen vernünftigen Arbeitsplatz hat und so weiter und so fort. Doch es kann sein, dass Gott es anders verfügt und dass wir in eine Not kommen, dass wir scheitern, dass wir krank werden oder irgendein anderes Problem unserer Seele belastet. Daran sollten wir uns merken und damit will ich deutlich machen, wir dürfen Gott nicht zu unserem Erfüllungsgehilfen unserer Wohlfühlbedürfnisse machen. Die heile Welt, die Gott zu schaffen beabsichtigt, ist in der gegenwärtigen gefallenen Welt nicht zu haben. Wir nehmen ja zurzeit in der Bibelstunde die Offenbarungen durch und sind jetzt mittlerweile Kapitel 14, haben das schreckliche Kapitel 13, wo es in den Satan und seinen Helfershelfern geht, durchgenommen. Und wenn man hört, was da auf die Erde zukommt, so kann man es einem nur kalt dem Rücken runterlaufen. Also hier haben wir das nicht mehr auf dieser Welt. Und somit kann das dann auch bedeuten, dass auch wir eben unter diesen Bedingungen zu leiden haben. Dass Gott einem solche Dinge auferlegt, weil sie aus seiner Sicht uns zum Besten dienen. Jetzt schwer verständlich, ne? Doch seine Güte findet darin dann ihre Gestalt, dass er uns bei allem Bösen, was geschieht, im Glauben bewahrt und uns auf das Ziel, letztendlich das Endziel der neuen Schöpfung, ausrichtet. Und ihr Lieben, dann geben wir Gott Ehre da drin, indem wir uns dann damit bescheiden, dass er besser weiß als wir, was für uns gut ist, wenn wir das, was er uns gibt, aus seiner Hand nehmen, sei es gut oder schlecht für uns. Ich persönlich bete immer, Herr, ich nehme alles aus deiner Hand, das Gute wie das Schlechte, dient mir doch alles letztendlich zum Guten, hin zum Ziel in ewiger Herrlichkeit. Es ist somit hier die Haltung des Glaubens, die darauf verzichtet, mit Gott zu hadern, wenn es einem trotz aller Bitten menschlich gesehen schlecht geht. Schauen wir uns als nächstes auch noch die Haltung an, in der wir beten sollen, wie unser Herr Jesus sie hier in diesem Gleichnis mit mehreren Worten beschreibt. Wir haben gehört, bitten, suchen, anklopfen. Es liegen ganz feine Unterschiede in der Anwendung der drei Bildworte hier vor. Zunächst, wer bittet, logisch, will etwas empfangen, was er nicht hat. Wer sucht, hat entweder etwas verloren oder er möchte suchend etwas erlangen. Wer anklopft, muss sich den Zutritt zu dem verschaffen, von welchem er die Erfüllung seines Wunsches erwartet. Interessant ist hier an dieser Stelle die Aufforderung zum Suchen, bedeutet vom Grundtext her ein wirklich ernsthaftes Verlangen. Das an die Tür klopfen bezeichnet ein anhaltendes Verlangen, wenn die Gewährung der Bitte sich auch verzögert und schwierig scheint. All diese Begriffe setzen also voraus, dass wir etwas noch nicht haben und dass wir unsere Hoffnung auf den setzen, an den wir unsere Bitten doch richten. Gott, den Vater im Himmel. Das Bitten, Suchen und Anklopfen ist also das Handeln aus dem Glauben heraus. Wenn wir bei Gott anklopfen, dann deswegen, weil wir darauf hoffen, dass er aufmacht und unsere Bitte erhört. Wer ihn bittet, der erwartet, dass Gott gibt, was Not tut. Es ist der Glaube allein, der Gott in Christus erkannt hat und weiß, welche Gaben wir bei ihm finden werden. Der Glaube schämt sich auch nicht, seine Armut und Sündhaftigkeit vor Gott immer wieder zu erkennen. Er schämt sich nicht, seinen Mangel vor Gott auszubreiten. Und er weiß, dass Gott, wohlgemerkt, nach seinem Rat und Willen darauf antworten wird, und noch etwas fehlt hier, zu seiner Zeit und nicht zu der Zeit, wie wir es wollen. Nun könnte noch jemand argumentieren, Gottes Wille geschieht auch ohne unser Bitten. Sicher, wenn Gott seine Interessen verfolgen und etwas geben will, ohne dass man ihn darum bittet, dann wird er das auch tun. Gottes Wille geschieht gewiss auch ohne unser Bitten. Aber vieles läuft eben im Handeln Gottes auf der Ebene der lebendigen Beziehung mit uns, die wir zu ihm haben dürfen. Durch das Werk unseres Herrn Jesus Christus. Er handelt immer mit uns, sodass er uns unsere Not ins Bewusstsein bringt und uns dann vor Augen führt, dass er letztendlich auch ein gütiger Gott ist und wir ihn bitten können, unsere Not zu wenden. Es bleibt auch dann sein Handeln, wenn wir ihn anrufen und Gott unsere Bitte erhört. Denn es ist alleine seine Herablassung, dass er uns seine Gaben zukommen lässt. Und zum Schluss wollen wir noch uns ein letztes Argument anschauen, das unser Herr in Vers 13 aufführt, um seine Jünger zum Gebet zu motivieren. Da heißt es, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Hier führt unser Herr mit diesen Worten seinen Jüngern vor Augen, dass sie als sündige Menschen, die sie ja sind, ihren Kindern doch auch immer wieder gute Gaben zukommen lassen, obwohl sie auch Sünder sind. Ja, auch die Kinder sind schon Sünder. Und wenn selbst Sünder einander Gottes tun können, wie viel mehr wird denn Gott es in seiner Güte uns als seinen Kindern tun. Ein Mensch, der vielleicht hart und streng gegen seine Mitmenschen sein kann, kann sein Kind als sein Fleisch und Blut nicht verleugnen. Gott kann doch unendlich viel weniger uns als seine Kinder verleugnen. Und deswegen geht seine Güte immer über alles Vermögen und Begreifen von uns hinaus. Wenn wir, die wir von Natur aus böse sind, unseren Kindern doch gute Gaben auf ihre Bitten gewähren, so wird es der Vater im Himmel für uns noch weit mehr tun. Bezeichnet ist hier zum Schluss des Gleichnisses allerdings noch, dass der Herr in seiner Mahnung zum rechten, ernsten, anhaltenden Gebet zuletzt nur den Heiligen Geist als den Gegenstand des Gebets nennt. Interessanterweise spricht unser Herr Jesus in diesem Zusammenhang davon, dass Gott den Heiligen Geist gebe werde denen, die ihn darum bitten. Damit weist er auf das, was wir bei unserer Wiedergeburt doch geschenkt bekommen haben. Das ist ja Gott selbst in seiner dritten Person. Denn der Heilige Geist lehrt uns, Gott in seinem Sohn Jesus Christus zu erkennen. Er gibt es uns, sein Wort zu verstehen und ihm zu glauben. So können wir in unserem Herzen und Bewusstsein von der Erkenntnis Gottes geprägt und getragen sein, dass wir voll Heiligen Geistes sind, wie die Schrift sagt. Wer den Heiligen Geist hat, hat erkannt, dass Gott ihn liebt und dass er Gottes Kind ist. Und kann zu ihm, ist das nicht wunderbar, lieben, aber lieber Vater sagen. So lehrt uns der Heilige Geist selbst immer wieder in der rechten Gesinnung zu beten. Und deswegen ist es vollkommen richtig, wenn wir Gott darum bitten, dass sein Heiliger Geist unsere Gedanken und Sinne recht zu beten, das Rechte zu erwägen, recht zu entscheiden und richtig zu handeln, so wie er es will. Wenn es aber dann oft scheint, als erhöre Gott unsere Gebete nicht, so sollen wir dennoch treu und anhaltend im Gebet sein. Thomas Manton sagte einmal dazu Folgendes: Gebete zu Gott um geistliche Dinge sind am annehmbarsten, aber Gebete um zeitliche Güter werden nicht verachtet. Ein Kind macht seinem Vater mehr Vergnügen, wenn es ihn bittet, es aus seinem Buche zu leeren, als wenn es um einen Apfel bittet. Doch wird diese Bitte nicht abgeschlagen, wenn sie ohne Schaden gewährt werden kann. Also heißt es doch nichts anderes: Unser himmlischer Vater, der gut ist, erfüllt nicht immer, was wir wünschen, aber er erfüllt immer, was uns zum Besten gereicht. Denkt daran, ihr Lieben, wenn ihr das nächste Mal betet, bittet, sucht, klopft an, wie die Verheißung hier euch auffordert, aber in zeitlichen Dingen beachtet die Weise im Hause des Herrn und unterwerft euch dem Willen des Vaters im Himmel ist. Möge das euch die Woche bewegen in euren Herzen, auch was das gemeinsame Gebet betrifft. Ich kann das nur noch mal euch wirklich ans Herz legen, das wirklich zu bewegen. Denn noch, ihr Lieben, wir leben in einer Zeit, wo wir uns versammeln dürfen, um auch gemeinsam beten zu können. Aber so sagt es euch gesagt sein, es wird eine Zeit kommen, wo das immer dünner wird. Amen. Ich darf darum bitten, dass wir bitte aufstehen zum Gebet. Ja, lieber Vater, wir wollen dir von Herzen danken dafür, dass du uns in die Kindschaft versetzt hast, zu dir hin, dass wir Gnade gefunden haben in deinen Augen und dass du deinen lieben Sohn gesandt hast in diese Welt, der uns erkauft hat mit seinem teuren Blut. Ach, Herr Jesus, du hast so viel für und Sünde auf dich genommen, am Kreuz ist geschehen. Hast dort gelitten, warst verlassen vom Vater, das Schlimmste überhaupt, bist hinabgefahren in die Tiefen, aber auch wieder aufgefahren in die Höhe und sitzt nun zur Rechten des Vaters und hast das alles für uns Sünder getan. Ach Herr, wir danken dir, dass du uns erkauft hast mit deinem Blut. Wir danken dir, dass wir zu dir beten dürfen, dass wir getauft sind mit deinem guten Heiligen Geist, dass wir in dieser lebendigen Beziehung mit dir stehen dürfen. Und so mögest du uns auch auf die Herzen legen, Herr, davon reichlich Gebrauch zu machen in unseren stillen Zeiten und auch in unseren Gebetsversammlungen. Denn das Gebet ist auch eine wichtige Grundlage für die biblische Gemeinde, für die Gemeinschaft, die wir hier haben, um diese Gemeinde zu erhalten. Mögest du dazu Gnade in den einzelnen Herzen schenken, das zu erkennen und auch umzusetzen in die Praxis. Danke, Herr, für diesen Morgen, danke für dein Wort. Und so loben, so preisen wir dich, Herr, für alle Güte und alle Gnade, die du uns immer wieder zukommen lässt. Amen.